HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Wenn der Weihnachtsmann als Drahtseilakt kommt, dann beginnt die Weihnachtszeit bei uns in Hessen. Und das passiert auf dem Weihnachtsmarkt in Kassel. Akrobatische Höchstleistung mit Tradition. Auf jeden Fall lohnt es sich, nach Kassel zu fahren, auf diesen Weihnachtsmarkt und da eben die Augen nach oben zu richten, meint Michael Pschibilla.
Hoch über den Köpfen der Weihnachtsmarktbesucher soll er über die Fußgängerzone schweben. Der Weihnachtsmann im roten Schlitten. Und zwei Rentiere sind auch noch vorgespannt. Mehr Santa Claus geht nicht. Unter den Kasselern hat sich schon rumgesprochen, was da auf sie zukommt.
Ist doch schön, so mal was Besonderes in Kassel.
Hört sich eigentlich ganz cool an. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wie sie sich überlegt haben.
Also wir kommen auf jeden Fall da mal vorbei und schauen. Sind auf jeden Fall gespannt.
Der fliegende Weihnachtsmann ist eigentlich Hochseilakrobat. Fernando Trabert heißt er und steckt für diese Nummer natürlich in einem klassischen Weihnachtsmannkostüm mit Rauschebart. Bei der Probe vor einigen Tagen hat alles super geklappt.
Wir haben ja eine Arbeitshöhe von circa 40 Metern. Gemütlich ist anders, aber bei dem Ausblick, den man hier in Kassel hat, kann man nur sagen, es ist eine Augenweide. Und ich bin gespannt auf die vielen leuchtenden Kinderaugen, die es denn hier geben wird.
Fernando Trabert wird unübersehbar die Attraktion des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Kassel sein. Das Drahtseil ist am Dach eines Kaufhauses befestigt. Für das andere Ende wurde extra ein Mast auf dem Friedrichsplatz errichtet. 150 Meter hin und wieder zurück.
Wir arbeiten immer ohne Sicherung, also ein gewisses Risiko ist immer dabei, aber dafür sind wir auch bekannt. Wir machen seit 1512 ununterbrochen Hochseilartistik in der 17. Generation und ja, das macht uns aus und es macht uns auch Spaß.
12 Minuten dauert die luftige Schlittenfahrt, die den Kasseler Weihnachtsmarkt aufpeppen soll. Und während die Besucher staunend nach oben blicken und dabei eine Bratwurst oder einen Glühwein genießen, können sie auch noch einer Geschichte lauschen. Rudolf, das Rentier, wird geboten. Super Sache, finden viele, die vielleicht den einen oder anderen noch zusätzlich anlockt. Nur dieser Junge macht sich Sorgen.
Man sollte aufpassen, dass wenn der Weihnachtsmann drüber fliegt, man das nicht an den Kopf kriegt, den Schlitten.
Guter Gedanke, aber niemand muss den Kopf einziehen, wenn der Kasseler Weihnachtsmann losfliegt. 40 Meter Höhe sollten reichen, auch für große Besucher.
Der Weihnachtsmann in 40 Metern Höhe, Kassels Weihnachtsmarkt, ist eröffnet. Michael Pschibilla hat berichtet. Es geht also los mit den Weihnachtsmärkten. In Offenbach gibt es ihn schon seit einer Woche. Frankfurt, Darmstadt und Kassel folgen. Auch Rüdesheim zum Beispiel. 2 Jahre Corona sind vorbei. Es gibt also keine komplizierten Besuchsregeln mehr. Dafür muss dieses Jahr Energie eingespart werden. Unsere Reporterin Nina Michalk hat für uns recherchiert, was die Besucher dieses Jahr erwartet. Und Moderatorin Barbara Pirott hat sie gefragt, ob wir jetzt im Dunkeln unseren Glühwein trinken müssen.
Auf keinen Fall. Also die Weihnachtsmärkte werden leuchten und ich glaube, an vielen Orten werden die Besucher kaum was merken. In Kassel zum Beispiel ist auch dieses Jahr die größte hessische Weihnachtspyramide aufgebaut. Oder Michelstadt im Odenwald will sich auch nicht einschränken. Da ist so der einhellige Tenor, gerade in der Zeit, in der es so viele schlimme Nachrichten gibt und in der es eben dunkel ist, da brauchen die Leute was fürs Herz und die Seele. Und da soll sich jeder mit Familie und Freunden bei Glühwein, Karussell und schönem muckeligen Licht treffen können.
Aber mal im Ernst, die Energiekrise ist ja trotzdem da und es gibt die Vorgabe, dass auf den Märkten Energie gespart werden soll. Was haben sich die Budenbesitzer und die Städte da einfallen lassen?
Eine schöne Idee gibt es für die Königstraße in Kassel, die große Einkaufsstraße. Die Beleuchtung wird da von Ehrenamtlichen betrieben und die verhandeln gerade mit der Stadt, ob die Weihnachtsbeleuchtung nicht einfach die Straßenbeleuchtung ersetzen kann, damit eben die Weihnachtsbeleuchtung dauerhaft angeschaltet bleibt. Ansonsten wird einfach nach dem Prinzip viele Tropfen machen einen Ozean gespart. In Offenbach zum Beispiel, da stehen normalerweise kleine beleuchtete Weihnachtsbäume zwischen den Buden. Auf die wurde in diesem Jahr einfach verzichtet und viele Städte wie Fulda oder Rothenberg, die haben einfach ihre Öffnungszeiten eingeschränkt oder die Beleuchtung wird später eingeschaltet. An manchen Orten werden auch weniger Dekoketten in den Straßen hängen. Aber insgesamt haben Städte und Kommunen darauf hingewiesen, dass sie schon vor Jahren auf LED umgestellt haben und dadurch ohnehin schon viel Strom sparen.
Also auch die kleinen Einsparungen machen im Gesamten viel aus. Dann sind da aber noch die echten großen Energiefresser, die dieses Jahr gestrichen wurden. Wie sieht das zum Beispiel aus mit Eisbahnen?
In Gießen, Hanau, Bad Homburg, Wiesbaden verzichtet man komplett auf Eisbahnen, aber Marburg hat dieses kleine Erlebnis gerettet. Da wird es jetzt eine Eisbahn aus Kunststoff geben, die keine Energie kostet und sogar noch viele Jahre genutzt werden kann. Aber es wird auch ein paar große Beleuchtungen werden ausfallen. In Darmstadt bleibt zum Beispiel der lange Louis, also das Ludwigsdenkmal auf dem Luisenplatz dunkel. Aber wie gesagt, insgesamt wird es schöne Weihnachtsmärkte geben, obwohl Städte und Gemeinden bis zu 50% Energie einsparen wollen.
Die Schausteller haben wegen Corona schon sehr lange zurückgesteckt. Jetzt kommt die Energiekrise. Wie reagieren die darauf?
Also neben etwas weniger üppigen Beleuchtung gibt es dieses Jahr schlicht weniger Heizungen, sowohl für Mitarbeiter in den Buden, aber auch für die Besucher. Heizpilze und Strahler sind in Marburg und Darmstadt schlicht verboten. In Frankfurt hat die Schaustellerfamilie Reue ihre Elektroheizung mit einer Pelletanlage inklusive Filter ersetzt und viele haben sich energieeffizientere Geräte angeschafft, denn das Essen muss ja vorher gekühlt und später gekocht werden. Und ganz ehrlich, einen lauwarmen Glühwein, den will auch keiner trinken. Aber der Schaustellerverband, der hat sich ein bisschen geärgert über die eingeschränkten Öffnungszeiten. Da ist so ein bisschen die Kritik, also man würde ja jetzt auch nicht zu den Supermärkten und den Kaufhäusern gehen und ihnen sagen, so, ihr müsst jetzt jeden Montag geschlossen bleiben, um Energie zu sparen.
Sagt Nina Michaik über hessische Weihnachtsmärkte, die eröffnen mit Energiesparkonzepten. Es wird vielleicht ein bisschen weniger bunt leuchten, aber der Glühwein wird auf jeden Fall erhitzt und heiß getrunken. Jetzt, wenn's kälter wird, wird es an manchen Schulen in Hessen richtig ungemütlich. Luftige Fenster, undichte Dächer, kaputte Heizungen. Vielerorts braucht es dringend einen frischen Anstrich, neue Technik oder nicht selten auch ein ganz neues Schulgebäude. Zuständig dafür sind die Kommunen, ihnen gehören die Immobilien. Aber sie brauchen auch Unterstützung vom Land, fordert die Linksfraktion im Hessischen Landtag in einem Gesetzentwurf. Benjamin Holler über einen Sanierungsstau in hessischen Schulen, den die Linke sieht.
Es war ein Wasserschaden vor 8 Jahren. Die Wände voller Schimmel haben gar eine Decke einstürzen lassen. Seitdem ist ein Teil der Münzenberger Schule in Frankfurt Sperrgebiet.
Da war dann auf einmal ein Klassenraum weg, ein Differenzierungsraum, der Werkraum. Das war alles nicht mehr nutzbar,
sagt Iris Braun, die Leiterin der Grundschule. Anfangs wurde improvisiert, mittlerweile weiß man, dieser Schaden wird noch lange nicht behoben sein. Eine Machbarkeitsstudie hat viel Zeit gefressen, da braucht man viel Geduld.
Im schlimmsten Fall muss man komplett umplanen, ja, dass man mit Klassen umzieht, dass man vielleicht sogar eine Klasse schließen muss, weil der Raum nicht da ist.
Nicht nur in Frankfurt, in ganz Hessen warten Schulen auf Bauarbeiter. Der Sanierungsstau liege laut der Lehrergewerkschaft GEW bei 4 bis 5 Milliarden Euro. Viel zu tun, sagt Linken-Fraktionschef Jan Schalauske.
Und dazu kommen jetzt nochmal die gestiegenen Baupreise. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass viele Kommunen unterfinanziert sind. Und das ist jetzt die Stunde, wo das Land wieder Geld in die Hand nehmen muss, um die Kommunen dabei zu unterstützen, die Schulen zu sanieren.
Genauer gesagt 2 Milliarden, so schlägt es die Linke vor. Laut ihrem Gesetzesentwurf soll das Geld über die landeseigene WIBank an die Kommunen gehen.
Wir sagen, das Land Hessen soll, wenn Kommunen Kredite aufnehmen, um Schulen zu sanieren, dann die Zinsen und die Tilgung übernehmen. Im Übrigen ein Gesetz, was in Nordrhein-Westfalen auch so praktiziert wurde bereits.
Das Land Hessen verweist auf die schon bestehenden Investitionsprogramme wie Kipp macht Schule, die von den Kommunen laut Finanzministerium sehr gut angenommen werden. Auch der grüne Koalitionspartner lehnt den Entwurf ab, sagt der bildungspolitische Sprecher Daniel May.
Insbesondere bemängeln wir, dass das Gesetz keine Maßgaben hat, was genau im Schulbau erreicht werden soll. Zum Beispiel wichtige Ziele wie Inklusion oder wie Ganztag, die werden gar nicht adressiert. Oder eben die Frage klimaneutralen Bauens. Und da hätte man eigentlich Akzente setzen müssen.
Kultusminister Alexander Lorz von der CDU sagt im Landtag dazu, der Sanierungsstau liege nicht am fehlenden Geld. Es gebe derzeit Personalmangel und Lieferengpässe. Und manchmal läge es auch an den Prioritäten der Entscheider vor Ort, den Kommunen. Daher sei der linken Vorschlag abzulehnen.
Die politische Eigenständigkeit der kommunalen Ebene wird ignoriert. Natürlich alles im Dienste der Schuldzuweisung, die man an die Landesregierung loswerden möchte. Und als Krönung dann noch luftige Geldversprechungen in beliebiger Höhe.
Zurück an der Münzenberger Schule in Frankfurt versucht Leiterin Iris Braun, die Schulklassen über die Räumlichkeiten zu verteilen, was einem Puzzlespiel gleichkommt.
Ich denke schon, dass in Deutschland einfach mehr Gelder für Schulbauten, für Schulumbauten, für ständige Renovierungen, für die ganze Instandhaltung, die schon im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre eingeschlafen ist, dass da einfach viel, viel mehr locker gemacht werden muss. Weil ich denke, das ist die Zukunft, ja?
Das sind die Kinder, ja. Die Kinder sind das, was uns die nächsten Jahre, wenn alles gut geht, wieder so ein kleines bisschen auf eine richtige Bahn bringen können.
Schulen sollen saniert werden, auch mit Landesmitteln. Das wünscht sich die Linke im Hessischen Landtag. Benjamin Holler hat uns die Situation geschildert. Sie gilt als die rote Heidi. Wohl nicht nur wegen ihrer roten Haare, sondern auch wegen ihrer Gesinnung. Heute wird sie 80 Jahre alt. Geboren ist sie in Frankfurt als Tochter eines Gemüsehändlers. Später dann wurde sie zum Beispiel auch Entwicklungsministerin. Ariane Focke über die Hessin, die bundesweit bekannt geworden ist.
Die Politik der roten Heidi, wie Heidemarie Wieczorek-Zoll genannt wird, ist geprägt vom Kampf für mehr Rechte von Frauen und Mädchen weltweit. Und sie gilt als Vorreiterin für mehr Frauen in der Politik. Deshalb war sie schon sehr früh Vorbild für viele.
Sie ist 2-3 Jahre jünger als ich und ich finde, wir sind unterrepräsentiert in der Politik. Und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass sie den Weg nach vorn geht.
Und das tat sie, unbeirrt. Sie studierte Englisch und Geschichte in Frankfurt und arbeitete in den 60er und 70er Jahren zuerst einmal als Lehrerin in Rüsselsheim.
Ein Kollege, der bei mir auch in der Schule war, hat mich eines Tages zu den Jusos mitgenommen. Da war ich dann schnell in Amt und Würden und war auch Stadtverordnete in Rüsselsheim. Ich habe eigentlich also die verschiedenen Ebenen auch der parlamentarischen Arbeit gut kennengelernt. Und ich muss sagen, ich war auch wirklich gerne Lehrerin.
Trotzdem führt ihr Weg sie in die Politik. Und hier legt sie eine steile Karriere hin. 3 Jahre lang war sie Bundesvorsitzende der Jusos, später Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Süd. In dieser Zeit bekommt sie auch ihren Spitznamen Rote Heidi verpasst.
Ich nehme an, es war die Haarfarbe, die Juso-Position und beides passte so gut zusammen. Ich finde ja auch, habe immer gesagt, lieber rot als blass.
Und so wird die Rote Heidi 1998 Entwicklungsministerin. Ein Ressort, bei dem gerne gespart wird, nicht aber mit ihr. Sie schafft es, mehr Geld für die Entwicklungshilfe herauszuschlagen. Getrieben wird sie dabei vom Wunsch,
dass nicht am Tag 30.000 Kinder jeden Tag weltweit sterben, sondern dazu beizutragen, dass es gerechtere Verhältnisse in der Welt gibt.
Mehr Gerechtigkeit und weniger Armut. Davon war ihre Arbeit vor allem als Entwicklungsministerin geprägt. Das war sie nicht nur unter Gerhard Schröder, sondern auch unter der von Angela Merkel geführten Großen Koalition. Bis 2009 bleibt sie hier, insgesamt 11 Jahre und damit die längste Dienstzeit für die Leitung dieses Ressorts. Den Wunsch zu gestalten und zu verändern, den hatte sie schon früh.
Immer wenn ich irgendwelche entsetzlichen Nachrichten in der Zeitung gelesen habe, habe ich mir gesagt, es hat keinen Zweck zu klagen und zu jammern, du musst selber was tun.
Und das tut sie bis heute. Auch wenn sie keine politischen Ämter mehr hat, engagiert sie sich doch noch immer ehrenamtlich. Und das nicht nur weltweit, sondern auch in ihrer hessischen Heimat. Hier unterstützt sie ein Projekt für minderjährige Geflüchtete.
Wer möchte nicht mit dazu beitragen, dass es eine Welt gibt, die eben den ungezügelten Kapitalismus zurückweist und die sozial gerecht ist?
Heidemarie Wieczorek-Zoll wird heute 80. Ariane Focke hat sie aus diesem Anlass getroffen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen auch auf hessenschau.de.